HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Es ist ja Reisezeit jetzt zu Pfingsten und der Sommer rückt näher. Deshalb steht in dieser Ausgabe mal das Thema Reisen im Mittelpunkt. Aber ganz anders, als man es erwarten würde. Denn wir lernen gleich eine Frau kennen, die besondere Reisen veranstaltet, und zwar Trauerreisen. Und wir erfahren, was bei einer Reise nach innen passiert, dann nämlich, wenn Menschen 10 Tage lang schweigen. Und wir lernen eine junge Frau kennen, für die eine Reise nach Asien zum Beginn einer ganz eigenen Lebensreise wurde. Heute verbindet sie als Psychologin und als Yoga-Lehrerin die östliche und die westliche therapeutische Welt auf eine heilsame Weise für ihre Kunden und Klienten. Wenn einer eine Reise tut, dann tut er das, weil er etwas Neues kennenlernen möchte. Neue Länder, neue Menschen, unbekannte Landschaften. Im Frankenwald in der Nähe von Kronach gibt es einen Ort, wohin Menschen kommen, die ebenfalls eine Reise tun wollen, aber es ist eine besondere Reise, eine Reise nach innen. Die Menschen, die dorthin kommen, in das Exerzitienhaus der Jesuiten, das Haus Gries, werden dann 10 Tage lang schweigen. Begleiterin bei dieser Reise nach innen ist Annette Clara Unkelhäuser, Mitglied der Leitung von Haus Gries. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Hofmeister.
Frau Unkelhäuser, wenn man reist, das habe ich gesagt, möchte man unbekannte Länder entdecken, jene Zonen der Erde, die man noch nicht kennt. Wie ist das eigentlich bei der Reise zu mir selbst? Bin ich ein unbekanntes Land?
Tja, das kann schon durchaus sein. Es kann nur sein, dass ich es gar nicht weiß, ja? Also auf dieser Reise nach innen kann es sein, dass ich völlig neue Zonen meiner Person entdecke, Gefühle, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie habe. Ich denke jetzt da zum Beispiel an einen Mann, der sein Leben lang irgendwie so viel geleistet hat und sagt, also Gefühle oder irgendwas Weicheres, das gehört einfach nicht zu meiner Ausstattung. Da war er sehr sicher und hat dann auf dieser Reise nach innen eine solche Zartheit und Liebe in sich auf einmal entdeckt, die dann sich auch so entfaltet hat. Das war für ihn Neuland. Ja, das ist faszinierend, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich durchaus auch Vertrautes entdecke, aber vielleicht aus einer ganz neuen Perspektive. Ich denke jetzt auch konkret an eine Frau, die ihr Leben lang irgendwie immer wieder mit Angst zu tun hatte. Und das ist natürlich auch auf der Reise nach innen ihr begegnet. Und sie hat aber durch das Einüben dieser speziellen Reisemodalitäten, hat sie auf einmal eine Möglichkeit gehabt, auf die Angst neu zu schauen, überhaupt zu erleben, dass sie nicht identisch ist mit ihrer Angst. Und das hat ihr einen ganz neuen Freiraum gegeben, mit dieser Angst überhaupt umgehen zu können.
Es ist ja so, dass sicherlich viele Menschen zu Ihnen kommen, vermute ich mal, die aus einem hektischen Alltag kommen. Und da kennen wir ja alle die Sehnsucht, ich möchte im Grunde wieder mehr zu mir selbst kommen. Sind wir sonst im Alltag eher nicht bei uns?
Also wenn ich die Statements in der Anfangsrunde unserer Reiseteilnehmer mal so auf mich wirken lasse, an die ich mich jetzt so erinnere, dann kommen so Sätze, ich spüre mich gar nicht mehr. Oder ich bin in einem Hamsterrad, ich finde gar keinen Weg daraus. Oder ich habe das Gefühl, ich werde gelebt, aber ich lebe mein Leben eigentlich gar nicht selbst. Oder ich bin viel zu schnell und weiß gar nicht mehr, wie es geht, mal innezuhalten und langsam zu sein. Also das ist mal so ein kurzer Ausschnitt so von möglichen Statements am Anfang dieser Reise, die alle darauf hinweisen, dass viele Menschen ein sehr deutliches Gespür haben, dass was Wichtiges in ihrem Leben fehlt.
Und die zu Ihnen kommen, die täten dann tatsächlich diese Reise an zu sich selbst, zum Beispiel eben in dem Haus Gries, das Sie zusammen mit dem Jesuiten Joachim Hartmann leiten. Die Kurse auf dieser Reise zu sich selbst, die dauern so 5 bis 10 Tage. Frau Unkelhäuser, was ist so das Hauptfortbewegungsmittel, um mal im Bild zu bleiben, mit dem man auf der Reise zu sich selbst vorankommt?
Die große Überschrift ist, es ist eine Sammlungsbewegung, die wir hier einüben. Das heißt, wir üben aus der Zerstreuung, in der wir uns oft befinden, abgelenkt durch das Vielerlei, was uns umgibt, in eine Sammlung zu kommen. Das heißt, in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt. Was ist jetzt auf meiner Reise da? Was kommt mir jetzt entgegen? Was nehme ich jetzt wahr? Das ist sozusagen die große Überschrift. Und was uns zu dieser Sammlungsbewegung verhilft, da ist einmal die Stille. die Sie schon angesprochen haben, die einfach auch einen Raum öffnet, überhaupt mal zu spüren, was ist denn so da, wenn ich schweige. Und wir bieten auch verschiedene Tore an, durch die hindurch wir lernen, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln und auszurichten auf den gegenwärtigen Augenblick.
Frau Unkleuser, Sie sind bei diesen Stille-Exerzitien die Reisebegleiterin. Jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin kann einmal am Tag mit Ihnen über seine, um im Bild zu bleiben, Reiseerlebnisse nach innen sprechen. Gibt es da so spezielle oder auch immer wiederkehrende Reiseetappen, die man da durchläuft, wenn man wirklich 10 Tage lang in diese Sammlung geht?
Ja, die gibt es. Ich würde mal grob sagen, vielleicht so 5 Phasen oder Etappen auf dieser Reise. Die erste Phase wären so 2 bis 3 Tage erfahrungsgemäß eine Phase des Ankommens überhaupt hier im Haus und bei sich selbst, gekennzeichnet durch manchmal starke Spannungen, einen Bewegungsdrang, Unruhe oder auch eine ganz starke Müdigkeit, die auf einmal zum Vorschein kommt, die viele auch überrascht, weil sie das im hektischen Getriebe des Alltags nicht gespürt haben. Also die Phase des Ankommens. Und wenn die ersten 2 bis 3 Tage durchlaufen sind, kommt es oft zu einer Vertiefung und zu einem wachsenden Vertrauen. Das ist so, dass man mehr zu sich selbst kommen kann, spürt, was in einem selbst sich alles so regt. Und die dritte Phase könnte man so im Bild der Reise eben als Engpass oder so, wie wenn man einen Berg erklimmt oder mal über eine Brücke, die über einen Abgrund geht, auch mal laufen muss. Das wäre so, wenn ich auf einmal zum Beispiel auf Unversöhntes in mir stoße. Ich merke auf einmal, da ist viel Groll und Bitterkeit und mir kommt wieder etwas ins Gefühl, wovon ich dachte, dass das längst vom Tisch ist. Und ja, wenn ich da durchgehe und mutig mich weiter dieser Reise und der Reisebegleitung anvertraue, dann kann in der 4. Phase oft ganz Neues wachsen. Im Meistern dieser schwierigeren Phasen auf der Reise bricht dann oft Neues auf. Und die letzte Phase, so sagen wir mal, die letzten 2 Tage sind schon wieder geprägt von dem nach Hause kommen mit den Fragen, wie kann ich das, was ich auf dieser Reise für mich entdeckt habe, wie kann ich das in meinen Alltag mitnehmen? Kann ich es überhaupt mitnehmen?
Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, das Sie gegeben haben. Also da kommt etwas Unangenehmes. Man merkt, ich habe so einen alten Groll in mir. Wie geht man denn damit um, dass man da einen Schritt weiterkommt?
Ja, erstmal annehmen, dass es so ist. Anerkennen, es gibt diesen alten Groll. Ich bin da noch nicht durch. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Der zweite Schritt ist, das ist auch sehr wichtig, das in die Mitteilung bringen, also in den Begleitgesprächen, die man ja jeden Tag in Anspruch nehmen kann, darüber auch zu sprechen. Das ist auch sehr heilsam. Und das alles eben in der Meditation auch in die liebende Gegenwart Gottes zu bringen. Wir sind ein Haus, das christliche Reisen anbietet. Ja, wir haben also sozusagen noch einen Reiseleiter und da ist es ganz wichtig, annehmen, vertrauen, hinhalten, mitteilen.
Wenn ich von einer Reise zurückkehre, dann bringe ich oft Souvenirs mit, Mitbringsel. Was bringt man als Souvenir von der Reise nach innen mit?
Ja, wir nennen die Mitbringsel in Gries gerne die Perlen. Wir haben also am Ende der Reise nochmal so eine Runde, wo alle Reiseteilnehmer und Reiseteilnehmerinnen eingeladen sind, ihre Perle. Ja, was ist meine Perle dieser Reise, mein kostbares Stück, was ich mitnehme? Das kann eine Freude sein, die wieder aufgetaucht ist, die lange weg war. Das kann sein, dass eine Versöhnung stattgefunden hat. Wir haben ja diesen Punkt Groll, Bitterkeit angesprochen, dass dann auf dieser Reise sich da was lösen durfte und ich merke, ich bin da frei geworden, das bindet mich nicht mehr. Es kann sein, dass ich ein Stück mehr Gelassenheit erfahren habe, Entschiedenheit, Klarheit, Authentizität, dass ich überhaupt mal wieder spüre, ja, wer bin ich denn eigentlich und dass ich existiere, ja? Liebe, ja, dass Liebe wieder in meinem Leben Platz hat.
Dankeschön. Das waren Erfahrungen über die Reise nach innen von Annette Clara Unkleuser. Sie ist, um es im Bild zu sagen, Reisebegleiterin dabei. Sie ist nämlich Mitglied in der Leitung von Haus Gries, dem Exerzitienhaus der Jesuiten im Frankenwald in der Nähe von Kronach. Haben Sie vielen Dank für diese Erfahrung, die Sie geteilt haben.
Ja, gerne, Herr Hofmeister.
HR Info. Himmel und Erde.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Und die besonderen Reisen, die Reisen nach innen und die Lebensreisen, die besondere Wendungen kennen, die sind unser Thema heute Morgen hier in einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde. Manchmal geschieht eben auf Reisen auch mehr als das, dass man nur unterwegs ist. Man bleibt irgendwie hängen, man ist fasziniert und kehrt wieder zurück, aber das Reiseziel bleibt doch im Herzen. Hanna Winkler ist das passiert, die junge Psychologiestudentin, die sich für den Menschen interessiert und für all das, was ihn heil macht und zur Gesundheit führt, die fand in Asien einen Schatz von Erfahrungswissen über eben den Menschen und was ihn heil macht. Und sie vertiefte sich neben ihrem Studium der Psychologie ganz in die Übung des Yoga. Mit dem Heilwissen der westlichen Psychologie und dem der östlichen Heilpraxis begann dann ein ganz eigener Lebens- und Berufsweg. Corinna Tertel hat die junge Frau getroffen.
Hanna ist auf Heimatbesuch in Hessen. Das dachte ich zumindest, als wir unser Treffen ausmachten. Denn seit 2016 lebt Hanna Winkler in Bali. Jetzt sitzen wir in einem lauschigen Garten in der Nähe von Hanau, wo Hanna gerade Freunde besucht, und reden übers Reisen. Gerade war die 28-Jährige noch in Italien. Nach Pfingsten fliegt sie nach Tansania. Was ihr das Reisen bedeutet? In Hannas Augen liegt ein Lächeln. In ihrer Stimme sowieso.
Es ist lustig. Es fühlt sich eher so an, wie verschiedene Orte der Heimat besuchen. Also es ist ganz oft so, dass ich eher länger in Ländern bleibe. Dass ich auch oft von Einheimischen mir das Land zeigen lasse. In verschiedene Kulturen eintauchen, aber auch ja, Kontrolle loslassen und sehr interessante Kontakte sich bilden und man sehr, sehr schöne Momente hat, wo man sehr präsent ist. Also für mich ist Reisen auch so eine Erinnerung, nicht so sehr im Kopf zu leben, sondern wach zu sein, hier zu sein.
Im Hier und Jetzt zu sein, das ist ein zentraler Punkt in Hannas Leben. Es ist spürbar in diesem Moment, in diesem Garten, in diesem Gespräch. Sie ist sehr bei sich. Ihr präsenter Blick aus den blaugrauen Augen und diese in sich ruhende Körperhaltung zeigen das. Die blonden Locken hat sie heute zurückgebunden. Die gebürtige Hessin hat Psychologie studiert in Darmstadt und in Heidelberg. Zwischen Bachelor- und Masterstudiengang hat sie rund um den Planeten ihre Gastgeber von früheren Reisen besucht, erzählt sie. Und in Indien, Thailand und Indonesien viel über Yoga und Meditation gelernt. Und davon war sie hin und weg.
Und dann war der Plan nach meinem Studium, dass ich eine weitere längere Reise mir Zeit nehme, um mich zu orientieren. Und die hat in Bali begonnen und ist dann nicht viel weiter gegangen, sondern ich habe einfach meine Zeit dort verlängert. Und dann wurde die Weltreise ein sehr langer Bali-Aufenthalt, in dem ich aber ganz viel gelernt habe und dann auch so meine nächsten Schritte dort geplant habe. So bin ich auf Bali gelandet.
Auf der indonesischen Insel, die ja bekannt ist für ihre Yoga- und Meditationsreisen. Dort bietet die Psychologin nun ihre ganz eigene Mischung aus Coaching und Therapie an. Sie möchte Yoga und Psychologie so verbinden, dass es für andere bedeutungsvoll und heilsam ist, erzählt sie. Da ist es wieder, dieses helle Lachen auf dem Gesicht und in ihrer Stimme, als ich wissen möchte, was sie denn nun genau macht beruflich.
Sehr vieles, sehr, sehr vieles. Von Yoga-Unterricht, mittlerweile auch sehr, sehr viel Meditationsunterricht, Achtsamkeit, auch Intention setzen, dann auch über quasi noch an mein Studium anschließende Psychologie, mit dem Unterbewusstsein arbeiten, Glaubenssätze verändern, Traumata angehen, der Fokus immer auf Leichtigkeit, auf Freude, auf Blick nach vorne oder ins Hier und Jetzt zumindest gerichtet. Über mittlerweile auch Gesang, habe in Bali angefangen über Soundhealings und Kirtan, quasi das Singen von Mantren. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Lieder zu schreiben und die tatsächlich jetzt auch gerade aufzunehmen.
Loka Samasta Sukino Bhavantu Loka Samasta.
Dieses Stück wird auf Hanna Winklers Debütalbum sein. Noch ist es nicht ganz fertig produziert. Retreat-Reisen, also in etwa Reisen des spirituellen Rückzugs, bietet Hanna Winkler nicht nur in Bali an. Diese Retreats führen sie auch selbst wieder auf Reisen. Nach der Safari in Tansania wird sie diesen Sommer auch in Südamerika sein, bei einem Business-Retreat, und soll dort jungen Menschen aus aller Welt dabei helfen, zu meditieren und mehr Bedeutung im Alltag zu finden. Die unterschiedlichsten Menschen buchen Hannas Coaching und Hilfe.
Also ich sage immer, jemand, der irgendwas verändern möchte. Ja, Heilung ist natürlich ein großer Begriff, aber der irgendwie irgendwas integrieren möchte in sich. oder auch Klarheit schaffen möchte über wie es weitergeht, die sind bei mir sehr richtig und es ist querbeet.
Veränderungen umsetzen, Klarheit schaffen, das sind alles Dinge, die Hanna Winkler selbst lebt. 2016 hat sie ihre Wohnung in Langen aufgegeben. Das war eine Konsequenz des Reisens, sagt sie. Beides ging nicht, das Reisen und hier in Deutschland eine Wohnung zu behalten und zu finanzieren. Die meisten ihrer Sachen hat sie weggegeben, Erinnerungsstücke an Freunde verteilt. Nur 5 Kisten persönliche Dinge besitzt sie noch hier in Deutschland.
Da habe ich gemerkt, auf den Reisen mit einem Rucksack und einer kleinen Tasche ist meistens immer noch zu viel dabei, was man gar nicht benutzt. Und habe sehr wertzuschätzen gelernt, die Klarheit, die entsteht. Wenn man wirklich nur Sachen, die schön sind, die einem hier und jetzt repräsentieren, wenn man das um sich hat und nicht die Sachen, die einen vor 10 Jahren repräsentiert haben, ja, macht ein ganzes Stück leichter.
Butterfly heißt dieser Improvisationsgesang, den Hanna mit einer Freundin zusammen aufgenommen hat. Auch Hannas Lebensstil hat etwas von dieser Improvisationsfähigkeit, was ihr ihre Offenheit und ihr leichtes Gepäck ermöglichen. Eine Tiefe, eine Festigkeit und gleichzeitig eine Flexibilität, die für eine 28-Jährige erstaunlich ist, denke ich, als wir uns verabschieden. Und eine Klarheit, die sich in ihrem ganzen Auftreten ausdrückt. Wie Hanna Winkler ihren Lebensstil selbst beschreiben würde?
Eine Lebensreise, weil man immer schauen kann, was passt jetzt. Und nicht, was habe ich mir vor 5 Jahren vorgenommen und ich muss dem jetzt folgen, sondern wohin habe ich mich jetzt entwickelt, was will ich jetzt und das dann auch zu tun.
Shanti, Shanti.
Heilwissen des Westens und des Ostens verbunden im Dienste der Kunden und Klienten. Das war ein Porträt von Hanna Winkler von Corinna Tertel. Mit unserer Lebensreise ist es ja genauso wie mit einer Urlaubsreise. Es gibt keine Schönwettergarantie. Dunkle Wolken und Unwetter, davor ist niemand gefeit, im Leben nicht und auf Reisen nicht. Und die Menschen, mit denen Martina Tarottis auf Reisen geht, die haben alle so etwas erlebt. Die haben einen lieben Menschen verloren und kommen dann zu ihr, weil sie eben Trauerreisen anbietet. Das will ich jetzt genauer wissen und ich bin zum Gespräch mit ihr verbunden. Guten Morgen, Frau Tarottis.
Guten Morgen.
Frau Tarottis, Sie laden Menschen, die einen schweren Verlust erlebt haben, ein zu einer Reise. Warum hilft Reisen in der Trauer?
Ja, in erster Linie, weil Reisen einen Perspektivwechsel bedeuten. Und gerade in der Trauer sind die Leute in ihrer Wahrnehmung sehr eingeengt durch dieses Trauererlebnis, was sie erlebt haben. Und dieses Reisen weitet im Grunde genommen die Sicht auf die ganz normalen Alltagsdinge wieder.
Aha, also nicht nur die Sicht auf die Welt, sondern eben auch auf den Alltag.
Besonders auf den Alltag.
Mhm. Trau dich heißt Ihr Programm. Ist es denn tatsächlich eine Überwindung für Menschen in Trauer, sowas zu unternehmen? Und worin liegt die Schwierigkeit eigentlich?
Ja, sich auf den Weg zu machen, zu trauern, erfordert in der Tat sehr viel Mut. Das ganze Leben ist auseinandergerissen, zusammengebrochen. Nichts mehr ist so, wie es vorher war. Und der Mensch, der betroffene Mensch selber, ist zutiefst verunsichert. Und sich dann auf das Wagnis einer Reise ins Ungewisse, ins Unbekannte zu wagen, ist in der Tat sehr, sehr mutig. Und das sage ich auch immer meinen Reisegästen. Und sie werden dann halt belohnt mit der Tatsache, dass sie dort auf diesen Reisen auf Menschen stoßen, die ganz Ähnliches erlebt haben. Und ja, das Prinzip ist eigentlich immer so, in verstehende Augen zu gucken und zu sprechen und zu sehen, dass das, was ich sage, bei dem anderen auch wirklich ankommt und er es auch nachempfinden kann, weil er es halt ähnlich erlebt hat.
Sie haben eben gesagt, eine Reise ins Unbekannte. Worin besteht denn das Unbekannte? Denn man weiß doch letztlich, wo die Reise hingeht, oder?
Ja, aber die wenigsten können sich vorstellen, was sie auf dieser Reise wirklich erwartet. Das Ziel ist sicherlich bekannt und manche kennen das Ziel auch schon von vorherigen Reisen, die sie vielleicht mit ihrem Partner mal irgendwann unternommen haben. Aber was dann auf den Reisen passiert, ist für viele natürlich ungewiss.
Da sprechen wir gleich noch genauer drüber. Zunächst mal will ich wissen, Frau Tarottis, wohin reisen Sie denn? Welche Ziele und welche Reiseformate sind denn eigentlich für Trauernde geeignet?
Es sollte nicht zu lang sein, es sollte nicht länger als, ich sag mal, maximal 14 Tage sein. aber auch nicht kürzer als ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende. Wir haben ganz unterschiedliche Reiseziele. Unser bester Verbündeter in der Trauer ist das Meer. Also wir fahren gerne ans Meer, zum Beispiel auf die Insel Wangerooge, aber auch in wirklich naturbelassenen Umgebungen, wie zum Beispiel da, wo ich wohne, im Naturpark Maasschwalm-Nette, sind geeignete Ziele für trauernde Menschen, weil die Natur ist einfach unser bester Trauerbegleiter überhaupt, weil letzten Endes lebt sie uns vor, was wir zu tun haben und was überhaupt mit uns passiert im Laufe unseres Lebens.
Was lehrt die Natur da?
Die Natur lehrt uns, dass es Zeiten der Fülle, des Wachstums, der Ernte, aber auch Zeiten der Ruhe und des sich Besinnens gibt. Wenn Sie zum Beispiel einen Baum nehmen, der wirft im Herbst sämtliche Blätter ab und geht einfach in Ruhestellung. Und letzten Endes ist das in der Trauer nicht anders. Ja, und im Laufe eines gelingenden Trauerprozesses erlebt der Trauernde dann einen Ausweg aus dieser Stille, aus diesem Stillstand, aus diesem Lebensstillstand hinaus in eine Welt, die wieder anfängt zu blühen, in der ich mich wieder wohlfühlen kann und in der ich auch irgendwann wieder ernten kann, was auch immer.
Natur ist ja auch ein Prozess und man erkennt ja an der Natur, dass auch wenn man die Blüten schon wieder herbeisehnt, es auch Zeit braucht. Nicht?
Ja, natürlich. Eine Trauer braucht in allererster Linie Zeit. Natürlich sind die meisten ungeduldig, weil sie sich in dieser Situation, in der sie in der Trauer sind, selbst gar nicht wiedererkennen. Es ängstigt sie und verunsichert sie und sie tun natürlich alles, um so schnell wie möglich aus dieser Situation wieder herauszukommen. Aber es gibt da kein Mittel. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und braucht auch seine eigene Zeit. Und für viele ist es oft eine Zeit, die 2, 3, 4, 5 Jahre und länger dauern kann.
Sie haben eben noch was Interessantes gesagt, dass nämlich auch das Meer in der Trauer ein wichtiger Verbündeter ist für Sie. Warum ist das Meer so hilfreich?
Weil das Meer vor allen Dingen, das Gezeitenmeer, uns eigentlich immer zeigt, wie das Leben ist. Es kommt und es geht und es kommt und es geht und es ist ein ewiger Wechsel. Und zum Beispiel an der Nordsee ein Mandala zu legen, wo wir alle die Dinge hineingeben, die uns im Leben wichtig waren, die uns Schmerzen bereitet haben, die uns Freude machen, aber auch unsere Hoffnungen in die Zukunft. Und dann kommt, also dieses Mandala-Legen findet bei Ebbe statt und dann kommt mit einem Mal die Flut und nimmt so Stück für Stück alles weg, alles mit sich. Ja, und das, was dieses Mandala erschaffen haben, bleibt, ist die Erinnerung an eine wunderschöne Zeit, an ein wunderschönes Mandala. Und ich lade sie dann immer anschließend ein, wenn die Flut das Mandala dann komplett aufgelöst hat. Du kannst jederzeit ein neues Mandala für dich bauen.
Also sozusagen Lehren für das Leben ganz direkt und ganz anschaulich erlebt. Eine Ihrer Reisen, Frau Tarutis, für Trauernde führt auch in die Wüste. Was lehrt die Wüste für den Trauernden?
Die Wüste lehrt, dass das Leben einfach voller Fülle ist. Und gerade in der Stille der Wüste, auch wenn das jetzt paradox klingt, erleben wir die Fülle allen Lebens, die Farben der Natur. Pflanzen, die trotz widrigster Umstände gedeihen. Und das ist einfach diese unglaubliche Stille, die vor allen Dingen nachts dort herrscht. Aber es ist eine sehr laute Stille. Ja, und man hört dann auch das Innere in einem selbst. Man hört sich selber reden, denken, fühlen. Und das ist ein ganz enormes Erlebnis.
Welche Rolle spielen bei Ihnen solche Gespräche, die jetzt die Trauer selber zum Beispiel thematisieren? Welchen Raum hat die Trauer denn auf Ihren Reisen? Wird auch zusammen geweint?
Die Trauer ist überall präsent. Die Trauer haben die Menschen in ihrem Gepäck mitgebracht und können die nicht einfach irgendwie am Schalter abgeben und sagen, so, und jetzt machen wir einen schönen Tag. Alles, was auf dieser Reise passiert, hat unmittelbar mit der Trauer zu tun. Und die große Schwester der Trauer ist die Freude. Und die haben beide gleichberechtigt, können die auf diesen Reisen erlebt werden. Weil auf der einen Seite wird natürlich viel, viel, viel geweint. Vor allen Dingen, wenn wir in Gesprächen so in die Tiefe gehen und in das hineingehen, was uns so wirklich bewegt und das dann vielleicht anschließend noch in einem Ritual uns auch nochmal veranschaulichen. Aber Danach geht es dann zum Beispiel in die Stadt, bummeln, sich was Schönes angucken, gemeinsam essen, was Tolles zusammen erleben, sich schöne Dinge erzählen, von der Zukunft zu träumen. All diese Dinge sind da möglich und es ist immer ein Auf und Ab von Traurigkeit, aber auch wieder Fröhlichkeit. Und ich glaube, das, was trauernde Menschen sehr schnell am meisten vermissen, ist, dass sie wieder fröhlich sein wollen, ne? Und es nicht können, weil vielleicht die Umgebung erwartet, dass ich jetzt in meiner Situation wirklich tief traurig bin und auch keine Lebensfreude mehr entwickeln kann, darf, muss.
Da wollen Sie ein bisschen auch zur Leichtigkeit verhelfen. Sie sagen, Frau Tarottis, für Sie sind die Reisen so eine Art Etappenziel im Trauerprozess. Was meinen Sie mit diesem Wort Etappenziel?
Ja, natürlich ist es mit einer Reise nicht getan. Für viele ist eine solche Reise vielleicht sogar der erste Schritt, noch vor dem Besuch einer Trauergruppe zu Hause vielleicht. Und ein Trauerprozess ist immer auch ein Entwicklungsprozess. Und die Menschen, die an diesen Reisen teilnehmen, erleben doch nicht nur ihre aktuelle Trauer, sondern es kommen auch viele Verluste aus der Vergangenheit hoch. Und es stellt sich dann oft heraus, dass man da vielleicht noch mal näher hingucken muss und da vielleicht noch mal näher hingucken muss, sodass vielleicht auch andere Angebote, sogar der Gang zum Psychotherapeuten, eine Option für die Zukunft ist.
Also ein Prozess, der, wie Sie schon am Anfang sagten, durchaus ein paar Jahre dauern kann und Reisen können da ein wichtiges Etappenziel sein. Martina Tarottis war meine Gesprächspartnerin. Sie ist Trauerbegleiterin, Buchautorin und Gründerin und Leiterin von Trau dich Reisen in Niederkrüchten am Niederrhein. Und wenn Sie mehr wissen wollen, gibt es die Internetadresse traudichreisen.de. Vielen Dank, Frau Tarottis, für das Gespräch.
Danke auch.
Und das war die Feiertagsausgabe von HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag und wenn Sie unterwegs sind, dann eine gute Reise.